Ja, grüß Gott, spricht der Lothar Matthäus und ich wollte nur sagen, du, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to I'm Lothar Matthäus, happy birthday to Lightwolf. Der hat nämlich Geburtstag gehabt, darüber reden wir.
Echte Champignons, XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ja, man denkt dann immer, in diesen Länderspielwochen ist nicht so viel los und alles beruhigt sich, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Entscheider unserer großen deutschen Fußballvereine, wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder der 1. FC Köln, sich genau diese kleinen Inseln im Kalender aussuchen, um da dann nochmal an den Stellschrauben zu drehen. Matze, ist das in der Kreisliga auch so gewesen, als du damals in die Länderspielpause gegangen bist?
Nee, in der Kreisliga ist das in der Tat so, dass das irgendwie meistens so an einem Dienstag oder eigentlich an einem Donnerstag, wenn ja Training war, dann kommt ja noch Freitag, Samstag.
Stimmt, beim Training haben wir Spatenleiter, ne? Da kommt der Spatenleiter.
Ja, vorbei. Das ist, wenn beim Training damals in der Kreisliga irgendeiner vom Vorstand an der Seitenlinie stand, dann hast du immer gewusst, das ist aber seltsam, weil normalerweise hat sich davon nie einer blicken lassen. Und wenn die dann aber so an der Seitenlinie, meistens war es nur einer, ja, und der dann irgendwie zum Trainer gesagt hat, können wir gleich nach dem Training nochmal sprechen? Ja, und dann saß du, die saßen dann in der Vereinskneipe so alleine an so einem Tisch und haben dann heftig diskutiert. Gerne aber auch mal ein Spieler. Matze, hast du gleich mal 10 Minuten Zeit nach dem Training? Ja, worum geht's denn? So, also das gibt's da auch. So ist das nicht, ne? Nur es gibt nicht diese neuralgischen Punkte.
Genau, die haben dann so einen Spieler noch dazu geholt, erinnere ich mich auch dran, um dann auch sozusagen danach sagen zu können, wir haben uns auch ein Bild in der Mannschaft gemacht. Dann wollten sie von dir nochmal hören, dass du ja auch nicht mehr so richtig, aber so voll, komplett überzeugt seid ihr doch vom Trainer auch nicht mehr, ne? So. Und dann musstest du, ja gut, naja, ja, siehst du? Also insofern ist das doch eine einstimmige Entscheidung hier, dass wir uns jetzt von dem Uwe trennen lieber mal. Das kann doch jetzt auch der Jens machen.
Ja, absolut.
Ich sag mal so, ich kenne ja beide sehr gut, den Kwasniok als Trainer und auch Kehl, früher als Jugendnationalspieler, als Spieler, auch als Manager. Beide haben eine hohe Qualität, das muss man so deutlich sagen. Da muss jetzt keiner aus dem Präsidium von den beiden Vereinen kommen und sagen, oh, der kann nichts. Das ist eben so, wenn der Erfolg, gerade wenn man doch in Köln gesehen hat, unter Kwasniok, der ja eine tolle Trainerkarriere auch erfolgreich hatte, Kehl ebenfalls. Und das war dann schon überraschend. Ich kann das doch jetzt nicht kommentieren, weil ich nicht hinter die Kulissen gucken kann. Im Endeffekt kann man auch bei Dortmund sagen, Mensch, ihr seid Zweiter. Und ja, wer bei euch Manager wird, bei dem Spielermaterial, wird er das auch nicht so einfach ändern können, dass sie plötzlich Erster werden, weil eben München noch eindeutig mehr Geld hat, besser investieren kann, noch bessere Spieler verpflichten kann. Das muss man so sehen. Köln ist im Abschiedskampf, aber ich glaube, mit Chancen, die haben besser gespielt, wie ihr Tabellenplatz das aussagt. Und das ist eigentlich auch die Handschrift des Trainers, etwas zu erkennen. Aber im Schluss ist es so, mal gucken, wie sind die Punkte, sind sie nicht da, wenn man sie sich gewünscht hat. Vielleicht gibt es auch so Randerscheinungen, die wir jetzt hier nicht beurteilen können, aber ich sag's mal einfach mit einem klaren Blick. Man ist überrascht, aber wie gesagt, wir blicken auch nicht durch alles durch. Und die Verantwortlichen müssen nicht letztendlich auch dafür die Rübe hinhalten, ob es richtig war oder falsch.
So ist es. Also wir können ja mal vielleicht zuerst nach Dortmund gucken und da einmal kurz in die Entscheidung reingehen. Also ich finde ja schon, dass die Dortmunder in den letzten Wochen und Monaten sehr klar entscheiden und auch kommunizieren. So, ne? Also da ist kein großes 3, 4, 5 Wochen langes Hin und Her, sondern auch Kehl wurde jetzt ja echt überraschend für viele, aber sehr klar kommuniziert und schon am nächsten Tag oder anderthalb Tage später haben sie im Grunde den neuen Kaderplaner, Sportdirektor vorgestellt, einer, der den BVB voll im Herzen trägt, der da früher auf der Süd stand und der sich jetzt in Elversberg über die letzten Jahre ja wirklich einen herausragenden Namen gemacht hat als Perlentaucher. Jetzt muss er vielleicht eher nach Diamanten tauchen in Zukunft. Das ist schon eine andere Kategorie, in der der Nils Ole Boog da jetzt unterwegs sein wird. Aber die Dortmunder wollen ihr Geschäftsmodell ja, so kam es jetzt, so war es zu hören, dahingehend ja wieder ein bisschen ändern, dass sie vielleicht nicht mehr in dieser zweiten Reihe der englischen Next Superstars gucken, weil die auch, ne, das Alleinstellungsmerkmal hat der BVB nicht mehr. Da gucken auch andere und die sind auch richtig teuer mittlerweile geworden, die in der Premier League vielleicht nicht in der ersten Mannschaft zum Zuge kommen. Daher vielleicht auch ein Blick mal Richtung deutsche zweite Liga. Wer sind da diejenigen? Ne?
Wenn ich kurz einmal einhaken darf, also du hast jetzt sehr viele Themen aufgemacht in einer Antwort.
Ja, ich würde jetzt eigentlich bei Dortmund gerne bleiben.
Ja, klar. Ja. Nein. Also ich grundsätzlich glaube ich, dass natürlich erstmal der Abgang von Sebastian Kehl zumindest das erste Anzeichen ja eigentlich schon mit der Amtseinführung von Lars Ricken eingeläutet wurde. Ja. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, war das ja schon die erste Überraschung, zumindest für ihn selber. Und dann hat er sich so ein bisschen mit der Position da arrangiert. Das ist, glaube ich, schon mal das eine. Also da hat man sich dann, wenn man ganz ehrlich ist, damals schon nicht so hundertprozentig für ihn entschieden, sondern für jemand anderen. Die Hintergründe, da können wir jetzt auch drüber spekulieren, warum das so ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass auch seine Transfers jetzt in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren jetzt nicht so hundertprozentig von Erfolg gekrönt waren. Also wir erinnern uns jetzt ja an den Bellingham, den Job, wurde ja wahnsinnig viel Zeit, Geld und natürlich auch Hoffnung investiert. Der natürlich jetzt, ist jetzt angekommen, ist aber natürlich kein Jude Bellingham, muss man auch sagen. Und das andere hast du, finde ich, ja gut erklärt. Also Borussia Dortmund muss sich da jetzt natürlich Gedanken machen, wie geht's jetzt weiter, weil die Bellinghams, die Haalands und wie sie alle heißen, wachsen ja nicht auf Bäumen und andere Vereine haben es auch erkannt, dass man da natürlich auch ein bisschen Geld mitmachen kann und sich einen Namen machen kann. Und jetzt ist eben vielleicht eine andere Vorgehensweise gefragt und wobei ich halt auch denke, dieses über Nacht, da werden wir vielleicht auch den wahren Hintergrund erst noch in ein, zwei Wochen rauskriegen. Vielleicht hat er ja selber auch ein neues Angebot. Das kann ja auch sein, dass er vielleicht jetzt mit dem HSV wurde ja schon in Verbindung gebracht. Mhm. Der war ja nun zufälligerweise der Gegner. Also vielleicht gibt es da auch von seiner Seite Gründe, warum es jetzt so schnell ging. Aber Kalli weiß vielleicht mehr.
Ich weiß noch nicht mehr. Ich war ein bisschen verwundert über die Aussage von Matthias Sammer, der ja mit seiner Erfahrung, nicht nur als Spieler, auch als Sportdirektor, auch Bayern München, auch große Vereine, dann gesagt hat, haben sie aber gut gemacht, da bin ich überrascht. So kam es jetzt bei mir in Asien, in den Medien an. Ich kann das nicht genau jetzt feststellen, dass es so war. Also bei uns kam es so an, dass Matthias Sammer die Entscheidung des Vorstands gelobt hat. Kam das in Deutschland auch so rüber?
Ja, klar, das hat er ja auch klar gemacht, ne? Bei unserem Freund Ricardo Basile.
Wenn das so kam, es hier jetzt in Asien an, dann ich gedacht, Matthias Sammer, ich meine das gar nicht böse, der hat ja große Erfahrung als Spieler, als Sportdirektor, Erfolg gehabt. Und wenn er jetzt der Berater ist und sagt, dann, da kommt man so ein bisschen filuig vor. Da kann ich nur gratulieren zu der Entscheidung. Hat also seine Vereinsfunktionäre gelobt. Ich glaube, er hat an dem Thema mitgedreht, aber.
Kalli, deine Fühlerchen, deine Antennen, die sind wirklich unschlagbar. Dass du dann auch genau weißt, in welchem Zeitpunkt wird diese Doppelrolle aus TV-Experte und Berater des Vorstands, wann sollte man mal genau hinhören? Und das hast du natürlich mal wieder super gemacht. Dass aber auch diese Podcast-Aufnahme von ihm und Basile bei Sky direkt auf den Montag fällt, wo am Sonntag im Grunde die Entscheidung verkündet wurde, das konnte man sich auch nicht viel besser malen. Also du bist schon Fuchs, ne? Bleibst du auch.
Nein, ich wusste es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht als Schlauber, ich wusste es wirklich nicht. Ich habe es jetzt hier in Asien erfahren, ich fliege heute Abend auch zurück. Das verwundert, weil natürlich auch berechtigt Matthias Sammer mit seinen Erfahrungen, mit seinen Erfolgen auch da mitmischen muss. Dadurch hat es mich wirklich gewundert. Den Nachfolger, den sie haben, den die meisten nicht kennen, kenne ich jetzt nicht perfekt, aber das Elversberg liegt ja direkt vor meiner Haustür. Ich bin eng mit Dominik Holzer befreundet und wenn ich mal beim Spiel bin und nach dem Spiel auch mit Holzer, auch mit dem neuen Mann jetzt von Dortmund, der machte mir da, auch wenn er nicht so bekannt war, einen sehr, sehr kompetenten Eindruck. Das muss ich schon so sagen. Also der ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Ich glaube schon, ich habe den natürlich jetzt nicht mit ihm kommuniziert auf der Ebene, jetzt geht es in die Bundesliga, sondern dann eben, wie war jetzt das Spiel, wer hat erst gesehen, zum Beispiel Elversberg, gegen Hannover war ein Topspiel. Und alles, was er da von sich gelassen hat, war bundesligareif. Das muss ich auch so sagen.
Ja, wobei man natürlich jetzt immer gucken muss, ob das mit den Transfers in Dortmund dann genauso gut klappt wie in Elversberg. Weil da natürlich die wirtschaftlichen Voraussetzungen andere sind. Und ich glaube, es ist ja bei Borussia Dortmund insofern auch natürlich nicht so leicht, weil jetzt ja mittlerweile die anderen Vereine auch wissen, wer Borussia Dortmund ist. Weil man weiß, dass man in der Champions League ist, dass man eben schon große Spiele rausgebracht hat, dass man damit auch vielleicht das ein oder andere Geld reingeholt hat, das muss man ja auch sagen. Und deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, wo Sebastian Kehl wieder auftauchen wird, weil ich mir schon vorstellen kann, habe ich ja gerade schon angedeutet, dass er mit Sicherheit, wenn es in beidseitigem Einvernehmen ist oder beiderseitigem, dann hat er ja vielleicht auch schon einen kleinen Plan B in der Hinterhand. So könnte ich es mir vorstellen. Ja. Denn er ist ja immerhin trotzdem ein Dortmunder Gesicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich weiß nicht, ob man den dann so vom Hofe jagt, ohne dass er vielleicht auch weiß, wo er hingeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es vielleicht auch sogar in einer gewissen Einvernehmlichkeit gemacht hat. So.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, wenn sich Hans-Joachim Watzke als Präsident dann nochmal dann auch meldet, ne, das hat er jetzt die letzten Wochen ja wirklich, fand ich, sehr, sehr gut auch eben nicht gemacht, dass er sich nicht jetzt Uli Hoeneß-like da, sobald irgendwo die Emotionen hochkamen, dass er sich in Alltagsthemen eingemischt hat. Hier hat er sich natürlich jetzt nicht nehmen lassen und auch ein offizielles Statement, in dem er wirklich, finde ich, die Dankbarkeit gegenüber der Jahre, die Sebastian Kehl sowohl als Spieler im Trikot des BVB Kapitän, dann aber halt auch, ne, langsam in die Führung hineingewachsen, Sportdirektor. Also hat sich da, finde ich, sehr, sehr positiv und auch glaubwürdig dankbar zu Wort gemeldet. Insofern denke ich schon, dass er da auch als BVB-Legende den Verein verlassen wird. Das gelingt ihm schon. Und dass man an einen Punkt kommt, Matze, wo man was verändert, weil natürlich ist das ein Vorwurf, der kam, ja, er hat jetzt kokettiert da mit den Schlagzeilen rund um den HSV, hätte er sich klarer positionieren können oder auch bekennen können zum BVB. Ja, aber warum? Ne? Also wenn Sie von Ihrer Seite auch nicht ganz klar sagen, dass er eben die Nummer eins ist und schon bei der Rickenpersonalie haben Sie ihm ja im Grunde gezeigt, da es gibt da schon jemanden anders, dem wir eher zutrauen, den Verein zu lenken. So, und dann ist es auch völlig legitim, dass du bei einer Stadt wie Hamburg und einem Verein wie dem HSV dann auch mal da überlegst. Ne?
Jetzt werden sie ja den Kollegen aus Elversberg jetzt auch nicht über Nacht gefunden haben. Ne? Also im Zweifel haben sie den auch schon mal vorher angesprochen. Und wenn der Sebastian Kehl da ein bisschen hellhörig ist, dann wird sowohl die eine Seite als auch die andere Seite mitbekommen haben, dass man sich vielleicht umschaut, so wie ich es mal formulieren. Und das ist ja auch, wie du es gesagt hast, ist ja auch legitim, wenn man vielleicht andere Ziele hatte. Sebastian Kehl wird vielleicht andere Ziele gehabt haben bei Borussia Dortmund. Da hat man ihm Strich durch die Rechnung gemacht und irgendwann kommt dann ja auch so eine Unzufriedenheit, so ein kleiner Unmut und dann guckst du halt mal links und rechts so ungefähr und von daher, glaube ich, kann man weder ihm und dann aber jetzt auch dem Verein, wenn er natürlich jetzt auch schon mit kokettiert hat, keinen Vorwurf machen.
Ich wollte ja auch sagen, wenn man ganz nüchtern abrechnet, ist Dortmund souveräner Zweiter. Sicherlich München 6-9 Punkte vor, das werden sie nicht wettmachen können. Wenn man den Marktwert oder die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten berücksichtigt, ist nur Bayern München international unter den Top 10. Dortmund ist der Zweite auf Platz 20 von den internationalen Clubs. Dann bleibt vielleicht übrig das enttäuschende Ausscheiden, muss man sagen. Wobei ich sage, das kann man jetzt keinem Verantwortlichen, keinem Manager, ich meine, ist noch 120. Minute, die haben das Spiel im Griff. Der Torwart, der braucht den Ball nur auf die Tribüne zu jagen. Da gibt's dann Elfmeterschießen und noch die zwei, ja. Aber der will den Ball im Spiel halten. Und das Ding geht schief und die verlieren das. Das kannst du nicht dem Präsidenten, nicht dem Manager, auch noch nicht mal dem Trainer anrechnen. Das war ein kapitaler Fehler, Mannschaftsfehler in der letzten Minute, der dann zum Elfmeter führte und wo zum Ausscheiden der Dortmund in der Champions League. Sonst wären die noch dabei gewesen. Also es ist, und die sind souveräner Zweiter in der Bundesliga, mehr ist auch offiziell, auch nach Kapital, nach Einsatzmöglichkeiten nicht drin. Also wurde da nicht bisschen baut. Wenn man jetzt allerdings auch Ricken ist gut, die haben einfach Aki Watzke daneben, die sind gut besetzt mit Sommer als Berater. Wenn die dann sagen, Mensch, lass mal nach den vielen Jahren mal einen Tapetenwechsel machen, kann ich das auch nachvollziehen. Ist das auch in Ordnung? Wir müssen für Kehl nicht sammeln gehen. Der hat gut verdient und wird auch wieder einen Verein verdienen, wo er gut verdient. Also brauchen wir nicht höchstens einen schwarzen Anzug anzuziehen. Legitime Entscheidung, die man lange diskutieren kann, aber die auch okay ist.
Matze, wir müssen nicht sammeln gehen. Hast du dir das notiert, ja?
Das habe ich mir natürlich notiert. Sebastian Kehl ist natürlich derjenige, den ich damals immer bei meiner Kloppo-Parodie Sebastian! Habe ich ihn ja immer mehrfach zitiert. Sebastian! Ich habe ja sogar mal T-Shirts verkauft. Ja, damals, vor 15 Jahren, da stand dann Sebastian drauf und die sind gut gegangen.
Die sind gut gegangen.
Die waren in Gelb, Schwarz. Sebastian! Also von daher habe ich ja sogar eine gewisse Verbindung zu Sebastian Kehl. Und dass der jetzt den Verein verlässt, finde ich natürlich trotzdem ein bisschen schade.
Die T-Shirts werden auch in Hamburg gut gehen, kann ich mir vorstellen. Und finde ich nach so vielen Jahren mit Scooter, der da immer aus den Boxen kommt, wenn ein Tor fällt, vielleicht wäre das auch mal was, wenn beim HSV zukünftig ein Tor fällt, einfach einen schönen Techno-Beat runter und dann Sebastian!
Sebastian! Ja, aber wir werden sehen, wie es mit dem Neuen läuft und ja.
Kalli, ein Punkt interessiert mich da von dir nochmal, weil ein Vorwurf, der da jetzt kam, in Richtung jetzt der Neuausrichtung auf der Sportdirektorposition beim BVB, war ja, dass der Boog natürlich in der zweiten Liga bisher Transfers mit maximal vielleicht 300.000 Euro Umfang gemacht hat und Transfers jetzt im Bereich 30 Millionen schon was anderes sind. Kann man das einfach adaptieren, das, was man im Kleinen sozusagen mit Woltemades oder Aslanis gemacht hat, die man da entdeckt hat, weil sie irgendwo nicht zum Zuge kamen, lässt sich das 1:1 transferieren auf die auf das oberste Regal?
Das lässt sich natürlich nicht in die Finanzkraft so einfach zu übertragen, aber Fußball ist eigentlich ein ganz simpler Sportart. Und wenn einer für wenig Geld so klug einkauft, dann habe ich das Gefühl, dass er das auch auf der oberen Ebene. Und wir dürfen noch nicht vergessen, bei Borussia Dortmund, ein guter Verein mit gutem Personal, ob es Lars Ricken ist, ob es Aki noch dahinter ist. Wir müssen ja immer sagen, dann ist ein Cheftrainer noch dabei, dann ist der Matthias Sammer noch dabei. Wenn die über strategisch wichtige Spieler, teure Spieler entscheiden, sind die sicherlich alle mit einbegriffen.
Ja, okay.
Wenn es dann läuft, jubeln sie auch alle. Ich halte nicht so ganz für klug. Natürlich ist der Manager in besonderer Form verantwortlich zu sagen, oh, der wartet. Ich glaube, so ist es bei so einem Verein wie Dortmund nicht, der ja auch stolz sein kann oder darf, dass er so viele erfahrene Entscheidungsträger hat.
Ja, es gab ja auch andere Vereine, die sich mit ihm auseinandergesetzt hatten in den letzten Monaten, ne? Oder denen natürlich auch die gute Arbeit da in Elversberg, gerade jetzt, nachdem sie ja wirklich halbe Mannschaft verloren haben, nachdem sie ihren wichtigen Trainer im Sommer verloren haben, nachdem sie gescheitert waren in der Relegation, ne? Also, dass sie das danach geschafft haben, wieder eine Spitzenmannschaft innerhalb von einer Sommerpause zusammenzustellen, mit einer super Traineridee, das wird natürlich ihm im positivsten angesprochen. Gut geschrieben. Insofern war ja bei vielen anderen Vereinen und ein Club, kann ich jetzt nicht sagen, welcher Verantwortliche das war, der hat mir jetzt die letzten Tage da eben auch wirklich in höchsten Tönen von dem Nils-Udo Boog da vorgeschwärmt und sagte, dass er halt eben sehr datengetrieben arbeitet, ne, charakterlich wirklich einwandfrei ist. Und jetzt gar nicht so dieser Smalltalk-Typ ist, der sich auf irgendwelchen Veranstaltungen da herumtreiben muss. Also so ein bisschen vielleicht noch Nachteil Netzwerk, aber das haben in Dortmund ja nun wirklich sehr, sehr viele. Nur die Arbeitsweise, sagte der, die lässt sich definitiv auch, was du eben aussagtest, in die nächste Kategorie übertragen, ne? Mit der er eben auch jetzt Regionalliga und dritte Liga und zweite Liga geguckt hat. Das müsste sich auch weiter oben anwenden lassen.
Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, also wenn du jetzt mal Elversberg nimmst, oder du kannst ja auch den SC Paderborn nehmen, ja, das sind ja so zwei so gallische Dörfer, so ich das jetzt mal formulieren. Und zumindest was die Trainerseite angeht.
Elversberg klein.
Ja.
Elversberg viel
klein. Nein, das ist ja richtig. Aber das sind ja so gallische Dörfer. Und wenn du jetzt die Trainer nimmst, ja, egal, ob es jetzt der Horst Steffen war, ja, der dann ja es in der ersten Liga dann doch nicht so verpackt hat, oder du kannst auch Steffen Baumgart nehmen, der beim 1. FC Köln zwar erst gut angekommen ist, dann aber doch Probleme bekommen hat, dann war er beim HSV, da lief es gar nicht, jetzt in Union Berlin ist er angekommen, dann hast du Lukas Kwasniok, der auch aus Paderborn gekommen ist, das hat jetzt auch nur eine kurze Zeit funktioniert, und diese beiden Vereine, Elversberg und Paderborn, schaffen es ja immer wieder, beide, auch Paderborn jetzt in dieser Saison wieder, dass sie wieder mit eigentlich völlig neuem Personal, Spielerpersonal, Trainerpersonal, immer wieder oben steht. Also ich glaube, dass diese Energie in diesen Orten, diese örtliche Energie, vielleicht auch diese etwas reduzierte Erwartungshaltung, weil alle sagen, boah, was wir erreichen, ist schon geil, schon natürlich ein Vorteil ist. Und wenn du jetzt in Dortmund bist, wo der Druck deutlich größer ist, wo auch der Druck auf den Spieler größer ist und die Erwartungshaltung, bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert.
Ah, okay, ich verstehe.
Kann ich nicht widersprechen. Das war perfekt vorgetragen. Ich hatte es ja auch eingangs nur gesagt, wenn ich mit ihm, ich habe ja nur am Rande, wenn ich dann mal beim Spiel war, und ich wohne ja da vor der Haustür und habe mir schon mal das ein oder andere Spiel angeguckt, dass er mir als Manager einen sehr, sehr kompetenten Eindruck, und das ist auch jetzt, wenn ich ein zweites Ligaspiel gut analysieren kann und ich kann das bei dem Mann feststellen, dann gehe ich davon aus, dass er richtig Ahnung hat und dass er so nicht durch Zufall entsteht, dass die jetzt wieder Elversberg auch nach dem Abgang von Aslani oder wie sie heißen, Torjäger, der jetzt in Hoffenheim wieder zündet, dass die da auch gut eingekauft haben. Und wenn du in der zweiten Liga bei so einem kleinen Verein gut einkaufen kannst, musst du zumindest Ahnung haben. Wenn du das jetzt in Dortmund überträgst, hast du da auch einen Sommer, hast du auch einen Ricken. Ich will jetzt nochmal drei Sachen und den Cheftrainer. Du sprichst dich ja dann auch mit vier Leuten und den Scouts. Also so, da hast du auch eine breitere Form, das mal auszudiskutieren, ist da der Richtige.
Ja, aber das ist ja ein guter Gedanke, Matze. Da, also du meinst, weil klar, der Burg, der hat jetzt seine bisherige Laufbahn im Scouting- und Managementbereich rein in Elversberg gemacht. Also dein Punkt wäre so ein bisschen, du kannst zwar Ole Burg aus Elversberg nehmen, kannst du aber Elversberg aus Ole Burg nehmen. Das ist eine Frage, die muss man beantworten.
Also grundsätzlich ist es ja, muss ja jeder Mensch irgendwo, geht's ja immer um Entwicklung. So, und dass du jetzt, wenn du in Elversberg erfolgreich bist, dass du irgendwann auch nochmal das Ziel hast, höher irgendwas bewegen zu wollen, das ist ja völlig legitim und das musst du ja auch versuchen. Aber man sieht's eben ja an den Trainern, dass ich glaube, alle auf eine Art vielleicht auch so ein bisschen die große Fußballwelt, ich will nicht sagen unterschätzen, aber sie schon halt merken, dass es eine andere Herausforderung ist, ne? Also vor allem diese ganze mediale Aufmerksamkeit, der ganze mediale Druck, so, und das ist sicherlich in der Position vielleicht nicht ganz so extrem, aber in Dortmund dann eben schon. So, und das ist so ein bisschen, und ne, und das ist, glaube ich, das, also hat man ja auch in Lukas Kwasniok gesehen, der ja in Paderborn da sehr souverän aufgetreten ist und auch das super gemacht hat, der dann ja mit breiter Brust und auch berechtigterweise, muss man sagen, zum 1. FC Köln gegangen ist, super gestartet ist, finde ich so in seiner ganzen Art. Und dann aber fing es an, im Getriebe zu stottern. Und dann merkst du, glaube ich, auch als Mensch, und das ist egal, ob er das ist oder drei andere, dann merkst du als Mensch, Mensch, da muss ich mich doch ein bisschen vielleicht auch an diesen Wind, diesen frischen Wind gewöhnen. Und ich kann mich erinnern, ich war ja mal bei Steffen Baumgart und habe da ja mal so mein Praktikum gemacht beim 1. FC Köln. Und der hat mir dann auch gesagt, naja, in Köln ist schon was anderes als in Paderborn. Das muss man klar sagen. Also in Paderborn hast du, weiß ich nicht, einen Radiosender und zwei Zeitungen, davon kommt aber nur eine. So ungefähr. Ja, und in Köln hast du natürlich den Express, der quasi schon bei jeder Trainingseinheit versucht rauszufinden, anhand der gelben Leibchen und der grünen, wer spielt denn Sonntag in der Aufstellung, und es wird dann schon auf links gezogen. Also von daher muss man sagen, ist das natürlich auch dann anders. Das ist ja klar.
Ja, das kann sich keiner vorstellen, was hier in Köln die letzten Wochen auch wieder passiert. Genau. Wirklich. Ne? Also du denkst wirklich, Mensch, heute war ja mal ein ruhiger Tag. Fährst dann an einer Tankstelle ran, guckst den Express, die Titelseite dir an, und selbst da ist wieder eine Schlagzeile an einem Tag, wo eigentlich nichts war. Ne? Also wenn die einen neuen Espresso im Verein sein haben, dann ist das eine Sonderbeilage. Ne? Und wenn dann noch irgendwie Spieler dazukommen und Trainer, und das ist schon irre, was hier in Köln wirklich, und was die Emotionalität, die der Verein mit sich bringt. Also wenn der FC am Wochenende nicht gewinnt, dann ist die Stadt eine Woche ja grämig, schlecht gelaunt. Das hat aber in jedem Bereich hat das eine Auswirkung.
Und trotzdem ist meine Meinung, muss auch der 1. FC Köln sich Gedanken machen, dass sie vielleicht es mal schaffen, einen Trainer länger zu halten, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht absteigt. Das ist natürlich, das will man natürlich vermeiden. Das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, da hängen Arbeitsplätze dran, so Verträge dran und alles. Das ist mir schon klar. Deswegen ist das immer einfach gesagt, als einer, der da nicht verantwortlich ist. Aber dieses ewige Bäumchen wechselt nicht, finde ich persönlich auch nicht gut. Also, so,
Ja, was und du, ich gebe dir 1000%ig recht, aber Köln ist Köln, das ist FC, das ist Karneval, das hört da zusammen, der Höhner, ne, also so, das passt einfach alles. Und das einzige Problem, was ich sehe, wenn zu viele Ahnungslose, ich will jetzt nicht sagen, es sind zu viele, aber es in Köln waren noch viele, die dachten, dann sitzt ein Pudel im Ball, wenn der hochspringt. Mhm. Und die haben auch mit Stimmung gemacht. Das ist dann schwierig oder wird schwierig.
Kritische Worte, das sind aber aus Kallis Mund, sind das in Relation zu deinen sonstigen Aussagen kritische Worte. Aber ich verstehe schon, was Kalli meint. Und das ist ja auch wirklich so. Du hast so, ich sag mal so, man hat sich ja erstmal so in den Baumgart ein Stück weit trotzdem verliebt in Köln, ne? Wenn der da an der Seitenlinie und mit seinem Käppi und die Dinger waren alle ausverkauft, ne? Und juhura, hoch die Tassen. Und dann nach einer Saison, ach nee, das ist ja auch zu übertrieben. Und jetzt füllt er sich und der Hund auf dem Rücken im Video. Und dann kam Lukas Kwasniok, das ist der geilste Trainer und der ist sensationell und super. Und dann ist irgendwie keine Ahnung was. Und dann ist es doch wieder nicht. Und dieses himmelhoch jauchzend und dann auch gleich wieder komplette Ernüchterung. Das hat natürlich jetzt nicht so eine, ja, wie soll ich das formulieren? Das wirkt so ein bisschen unkonstant und auch nur so bedingt seriös.
Ja, weil am Ende doch wieder, weil am Ende in Köln doch wieder die Emotion, also die Sorge oder die Angst im Grunde die Entscheidung bringt. Ne? Also ja, hatte mir das Zitat. Ich hatte mir jetzt mal angeguckt, was der Thomas Kessler, der ja hier nun in der Verantwortung ist beim 1. FC Köln, ehemaliger Torwart, ja, ne, vor allem bei St. Pauli, auch beim 1. FC Köln gespielt, macht ja auch echt einen sehr, sehr guten, sehr klaren Job hier in meinen Augen. Wie er bei der Vorstellung im letzten Sommer, ne, als sie Kwasniok auch geholt haben, ne, das ist im Grunde alles eingetreten, was er sich da versprochen hat. Ne? Kwasniok, so sei die Beobachtung gewesen, ne? Kann Mannschaften entwickeln, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen und junge Spieler an höhere Aufgaben heranführen, ne, hat er gesagt. Ne, wir sind überzeugt, dass wir mit Lukas Kwasniok den richtigen Trainer gefunden haben, um den FC in der Bundesliga weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren. Also sie standen ja bis heute nicht einmal auf einem Abstiegsplatz, müssen wir ja mal festhalten, die Kölner. Und haben sich in meinen Augen auch, also das zeigt ja schon die Tabelle oder die Spiele zeigen das, ne, wurden nicht einmal abgeschossen oder waren jetzt irgendwie Kategorie Kanonenfutter, sodass man das Gefühl hatte, da bricht eine Mannschaft auseinander. Ne, also da war auch immer eine Idee klar zu erkennen, auch gegen vermeintlich stärkere Mannschaften, finde ich, ist quasi auch immer mit einer Idee gekommen. Deswegen glaube ich auch, dass er keinen großen Kratzer jetzt davontragen wird und wir ihn wiedersehen werden. Ob jetzt diese schon riskante Entscheidung, womit sich natürlich auch ein Thomas Kessler dann da jetzt auf die Bühne stellt, dass er jetzt einen Assistenten, sicherlich ein spannender Typ, aber zum Cheftrainer macht, jetzt in dieser entscheidenden Phase der Saison. Also ob das aufgeht, das bisher war eigentlich alles okay. So ist mein Gefühl. Ne?
Auch wenn er zweiter Torwart war, macht er einen sehr guten Job. Und die Verpflichtung von Kwasniok, der ja wirklich, ich habe mit dem oft gesprochen, er hat mal ein bisschen Ecken und Kanten da, aber ein ganz großer Fußballtrainer, ein Taktiker, der auf Systeme steht, die auch in die Mannschaft überträgt. Das hat man ja auch im FC teilweise gesehen. Am Schluss, wenn dann Erfolge ausbringen bleiben, geht auch das Selbstvertrauen von Spielern verloren und dann bist du nachher wieder zur Diskussion. Ich persönlich hätte noch mal 1-2 Wochen gewartet, aber das kann einer, der nicht in der Verantwortung steht, wie ich leichter sagen, als wenn du da tatsächlich das miterlebst und in der Verantwortung stehst.
Also ich erinnere mich an einen Doppelpass on Tour. Da war unsere sehr geschätzte Kollegin Jana Wosnitzer zu Gast. Ja, und da ging es auch gerade darum, wer denn jetzt neuer Trainer beim 1. FC Köln werden möge. So, und ich habe mir mal die Liste gerade hier aufgerufen, parallel. Also die hatten seit 2021 hatten die Friedhelm Funkel, Steffen Baumgart, dann kam Schulz, Struber, Funkel wieder, Kwasniok, jetzt Wagner. So. Und in diesem Doppelpass sagte dann Jana irgendwie sowas, ja, aber der Trainer, das muss auch die kölsche Seele, der muss die kölsche Seele und so weiter. Und da darf jetzt nicht so ein, also Funkel ist ja jetzt eher, wenn man ganz ehrlich ist, ja so ein bisschen mehr so, ne, seriös, reduziert, ich will nicht sagen, fast schon ein bisschen angestaubt, aber so von seiner Art, ne, so. Und da sagen dann viele Kölner, nee, das ist, der muss schon so ein bisschen, ne, wie damals Peter Stöger und die Frau ist noch im Karneval unterwegs. Das hast du jetzt ja mit Lukas Kwasniok trotzdem in gewisser Weise auch gehabt. Mit Baumgart hast du das auch gehabt. Und jetzt hast du gefühlt, nee, das ist auch wieder nicht richtig, ne? Ja, okay, ja. Sie machen es an den Punkten fest, ne, dass man da natürlich irgendwie viel, dann wieder Richtung Abstieg schielt, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, so gefühlt haben da weder die Fans noch irgendwie der Verein so eine richtige Vorstellung, wie denn dieser Trainer eigentlich sein muss. Jetzt wird Kalli sagen, er muss einfach nur erfolgreich sein. Das mag sein, aber grundsätzlich ist so die Frage.
Aber das finde ich so schade,
Matze. Nein, aber diese kölsche Seele, die
genau.
Du hast ja gesagt, die sucht ja nach so einem Karnevalsprinzen, der aber auch noch Punkte holt und auch noch seriös ist. So die eierlegende Wollmilchsau, habe ich das Gefühl. Und da ist immer die Frage, ob es sie überhaupt gibt, diesen Trainer.
Nee, du suchst immer wieder dann nach dem, was du gerade nicht hattest. Also jetzt, ne, wenn du jetzt wieder so viel gute Laune und einen Trainer, der die ersten Spiele da alle im FC-Trikot direkt am Spielfeldrand steht, jetzt hast du das wieder gehabt, dann ist das jetzt aber auch wieder falsch gewesen sozusagen. Ne, jetzt brauchst du wieder einen, der die Situation beruhigt und der idealerweise sich überhaupt gar nicht jetzt selbst nach vorne stellt, ne, der die Mannschaft wieder...
Die Frage ist, ob man überhaupt nicht einen Trainer eher, ob so ein Funkel zum Beispiel nicht vielleicht insofern ein guter Trainer ist, weil das Leben ist ja immer Yin und Yang, wie man so schön sagt. Und wenn du auf der einen Seite diesen, ich sag mal, hoch die Tasten Karnevals, die Höhner, da sind wir dabei, dann brauchst du vielleicht sogar einen, der das Ganze so ein bisschen beruhigt und eher unspektakulär daherkommt. Ist jetzt mal so eine, stelle ich einfach nur mal so in den Raum, ob das stimmt, weiß ich nicht, als vielleicht da wieder einen, der sich die Narrenkappe aufsetzt, weißt du?
So. Nee, ich will da mal ansetzen, auch bei Funkel. Funkel würden wir ja im ersten Moment mal mit Uerdingen damals DFB-Pokalsieger aufstehen, damit Kaiserslautern in Verbindung setzen. Aber Funkel ist in Köln voll integriert. Und ihr wisst das ja, ich kann gerade sagen, Tobi stand ja neben mir bei der 60-Jahr-Feier oder 60 Jahre Volker Struth mit 70 Mitarbeitern, der größte Spieleberater, Kölner Bekloppter. Und Funkel oder seine Frau sind in Köln fest integriert mit großen sozialen Projekten. Auch Funkel, der engste Freund von Volker Struth und so. Und wenn er eingesprungen ist in Köln, war das in der Regel auch immer erfolgreich.
Ja, das ist richtig. So, das war ja auch jetzt logischerweise wieder Thema. Ne? Was macht man jetzt in der Situation? Gehst du jetzt wieder auf Kategorie Feuerwehrmann? Eigentlich brennt es aber ja gar nicht lichterloh. Deswegen ist diese Idee eines Co-Trainers, der ja auch nicht direkt zum Stamm von Kwasniok gehörte, der unter Baumgart schon gearbeitet hat bei verschiedenen Traditionsvereinen, der sich dann ja selbst im vergangenen Sommer wieder gemeldet hat bei Kessler und gefragt hat, ne, er würde gerne nochmal einen anderen Cheftrainer kennenlernen und könnte er einen Platz vielleicht in dem Trainerteam, hätte er total Lust zu beim ersten FC Köln. Dementsprechend war er da jetzt schon so ein bisschen der Außenstehende und kriegt ja einen sehr erfahrenen Co-Trainer, Kalli, den du ja auch kennst jetzt an seiner Seite mit Armin Reutershahn, ne, der natürlich schon auch mit einem Friedhelm Funkel gearbeitet hat, mit anderen erfahrenen Cheftrainern gearbeitet hat. Deswegen die Konstellation ist schon interessant, kann auch aufgehen, aber es ist keine, Matze, rational erklärbare, finde ich, Entscheidung. Die wird es in Köln aber auch nicht geben, weil da kannst du Jana ja noch mal zitieren, er hat's ja recht, ne, das kölsche Hetz, das schlägt anders und das lässt sich oft von außen nicht nachvollziehen, wie gewisse Entscheidungen getroffen werden.
Also ich sehe es so ein bisschen wie Kalli. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch an dem Lukas Kwasniok noch ein bisschen festgehalten. Was ich gut fand, zum Beispiel, dass er ja wirklich von sich auch in dem Moment trotzdem auch überzeugt war und gesagt hat, ich bin der Richtige und einen wie mich muss er erstmal finden. Ja, und ich glaube fest daran, dass ich das schaffen kann und so. Das finde ich jetzt auch gut. Also er machte auf mich jetzt nicht diesen Eindruck von, ich habe auch schon resigniert. Das haben wir in der Vergangenheit bei Trainern ja auch schon erlebt, sag ich mal so. Und jetzt müssen wir mal gucken, was da kommt. Also nur, wenn du dir die Liste anschaust, irgendwie in den letzten 10 Jahren da mit 12, 13 Trainern oder 14, dann ist das natürlich alles andere als eine Konstante. Ja,
und,
ne? Das
muss man schon sagen. Und egal, wer antritt hier, Kalli, egal wer antritt in Köln, ob das der neue Präsident dann ist, ob das jemand ist, der neu in die Verantwortung geht, immer in den ersten Sätzen kommt, was wir hier brauchen, ist Kontinuität. Nur umso lauter du danach rufst, ne, umso weniger zeigst du es dann natürlich im Alltag, weil irgendwann doch wieder die Gefühle übernehmen und du dich zu der nächsten Personal. Ich würde es mir so wünschen, dass nicht, ob ein Ball jetzt ins Tor geht oder nicht, ob es jetzt am, ich meine 3-3 gegen Borussia Mönchengladbach hätte ich doch vor der Saison für den ersten FC Köln total unterschrieben. Ne? Gladbach ist eine gestandene Bundesligamannschaft über Jahre und da mit einem 3-3 rauszugehen, ist doch eigentlich, und das Spiel war auch alles andere als schlecht, und eine Woche vorher war der HSV, der erste FC Köln auch beim HSV die bessere Mannschaft. Das ist, meine ich ja. Es ist ja nicht geschlachtet worden jetzt. Ne? So wie kann es dann sein, dass nicht eine grundsätzliche Haltung oder Überzeugung darüber entscheidet, wie ich die wichtigen Personalien behandle, sondern ob ein Ball ins Tor geht oder nicht. Das finde ich halt immer so schwierig.
Nein, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass sie ihn grundsätzlich in den Spielen nicht auch weitgehend überzeugt haben. Die haben nie wie ein Absteiger gespielt. Sicherlich kann man bei der einen oder anderen Niederlage über Fehler hier und da denken, aber sie haben einen couragierten Fußball gespielt und da quasi nicht wie ein Absteiger, dass da manchmal hier und da die Qualität mal in der einzelnen Situation nicht so da war. Das ist ja jetzt nicht unbedingt alleine dem Trainer seine Schuld, aber wie Matze eben mir recht gegeben hat, da liegen wir beide ja auf einer Wellenlänge. Es hätte sich gelohnt aufgrund der Spielweise, weil auch diesmal bei der ein oder anderen Niederlage oder ein Punktverlust auch ein bisschen unglücklich war. Und das muss man so deutlich sagen. Also die wurden da nicht abgesäbelt und wie so ein Absteiger sind auf den Platz gelaufen. Sie haben sich ordentlich gewehrt bei mindestens 80-90% der Spieler.
Und du siehst es ja jetzt auch gerade bei Eintracht Frankfurt, ja, die ja auch den Trainer gewechselt haben. Und da kristallisiert sich ja gerade auch jetzt so langsam raus, dass der Kollege Riera werden wir mal sehen, ob der bis zum Saisonende bleibt. Die ersten Spieler haben sich jetzt ja schon wohl geäußert, dass sie sagen, naja, so richtig glauben sie nicht mehr an das, was der da macht. Jetzt hat er noch den Götze, ich will nicht sagen rasiert, aber zumindest mal außen vor gelassen. Und da werden wir sehen, ob das so schlau ist. Also,
da sind wir wieder bei der Rubrik, die ich immer mal einführen wollte. Ja. Gillette präsentiert die Rasur der Woche. Ja. Heute in Frankfurt Mario Götze, der dann aber ja einen Tag später seinen Vertrag nochmal verlängert hat. Da bin ich ja wieder bei Friedhelm Funkel, der Name ist gerade schon gefallen. Der hat mir jetzt neulich, als wir uns in München da gesehen hatten, bei Sky 90, danach ja gemeinsam Flughafen und zurückgeflogen und so, da sagt er nochmal, wenn du da reingehst als Trainer, der von außen kommt, das Wichtigste ist, hol dir die erfahrenen Spieler. So, ne, schnapp sie dir. Und selbst wenn du ihnen erklärst in der ersten oder zweiten Woche, dass ihre Rolle nicht unbedingt die ist auf dem Platz, weil es da auch 11 andere Spieler gibt, die vielleicht dann zu dem nächsten Gegner besser passen. Aber sag ihnen, und auch ernst gemeint, wie wichtig sie sind. Und genau so ein Spielfeld ist eben auch die Kabine und genau so ein Spielfeld ist das drumherum. Und da hätte ich dem Riera nur empfohlen, Mario Götze zu nehmen. Und als er dann in der Pressekonferenz ja nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, warum er denn für Mario Götze keinen Platz in den Kader gefunden hat, da ist er direkt aus dem Sattel gegangen, statt das irgendwie auch zu erklären. Kommt auch dann etwas komisch an da in Frankfurt. Wenn du direkt dann nach vorne gehst und sagst, ja, wen hättest du denn jetzt aus dem Kader genommen? Erklär das mal den anderen Jungs, dass sie am Wochenende nicht dabei sind. Nee, da muss ein Unterschied. Da ist Mario Götze nun mal ein anderer Spieler als ein anderer Spieler.
Ja, es gibt ja auch da ein altes, Sprichwort, was dazu passt. Deswegen kann ich auch beiden recht geben. Das galt immer, die Spieler bringen dich an die Sonne oder auch in den Keller auf langer Strecke. Der Trainer sitzt draußen, der kann nicht eingreifen, was du gerade sagtest, auch immer die wichtigen Strategen mit ins Boot nehmen, auch wenn sie mal mit der einen oder anderen Entscheidung nicht einverstanden sind, aber sie mit ins Boot zu nehmen, mit zu erklären, warum man das macht und da eine Gemeinschaft auch bildet. Wenn du an einen Trainer denkst, ich komme da als kleiner Napoleon hin und werde dir mal sagen, wer links, rechts läuft, dann scheitert das irgendwann automatisch. Also der Teamgedanke, wie er jetzt gerade auch unterschiedlich dargestellt hat, ist wichtig. Und auch wenn du da Spieler hast, die im Moment nicht zur ersten Garde, aber zu den Leistungsdreier, zu den Eckpfeiler zählen, auch menschlich, charakterlich, vom Einfluss, die musst du mit ins Boot nehmen.
Tja. Ist ja auch normal. Also das ist ja auch normal. Das ist ja selbst in der Kreisliga so. Also das, ne, du hast, ich sag mal, du hast einen, wie soll man es formulieren? Ein Rudel, würde Lothar Matthäus sagen. Du hast ein Rudel und in jedem Rudel gibt es natürlich Mitläufer und es gibt Leitwölfe und am Ende gibt es vielleicht auch nur einen Leitwolf, der vorne weglaufen tut. Und wenn dann ein neuer Domdeur die Manege betreten tut und sich mit dem Leitwolf oder den Leitwölfen nicht arrangiert, sondern vielleicht die Mitläufer auf einmal nach vorne stellen tut und einem Mitläufer die Kapitänsbinde gibt, dann muss sich der Domdeur nicht wundern, wenn der Leitwolf in der Manege um sich beißt und den Domdeur quasi mit seinen anverwandten Leitwölfen aus dem Zirkus rausjagt und es dann eben ein neuer Domdeur geben tut. War das korrektes Deutsch? Ist auch wurscht. Ihr wisst, was ich meine.
Das hast du sehr gut. Lothar, besser kann's gar nicht.
Oh, Lothar hatte Geburtstag.
Nein, der Lothar steht ja auch hundertprozentig, weil er immer Leitwolf war. Und er hat auch schon mal erlebt, dass einer nicht für den Leitwolf war. Da hat er schon gebissen. Der kennt die Taktik, die der Lothar, der gerade gesprochen hat.
Domdeur ist ungefähr, das will ich heute nicht mehr rauskriegen.
Domdeur.
Lothars Geburtstag fand ich ganz toll, dass er da natürlich an dem Tag selbst trotzdem bei Sky, Lothar, kannst du ja nicht erfinden, ne? Dann steht er da wieder mit Sebastian Hellmann und taucht in das nächste Spiel ein und ja wirklich knietief geht er ja in jede Partie, egal ob sie das Topspiel jetzt bei Union Berlin haben, beim HSV, er kann dir über jeden Linksverteidiger nicht nur oben an der Oberfläche was sagen, sondern steckt da so drin. Also ich liebe es, dass Lothar, und damit lebt er auch ganz vielen, finde ich, von den Youngstern, die da spielen und die dann von ihm zum Spieler des Spieltags gemacht werden, lebt er vor, wie sehr man seinen Job lieben kann. Also ich finde Lothar wirklich, wird von Jahr zu Jahr besser. Wird von Jahr zu Jahr besser.
100%. An der Stelle muss ich auch mal sagen, wenn ich ihn jetzt mit, du hast ja jetzt Sebastian Hellmann angesprochen, ich hatte ja auch die Ehre, ich weiß nicht, für über 10 Jahren, 1-2 Jahre bei Sky, und da war die Besetzung Hellmann, Lothar, ich noch ein bekannter Spieler dazu immer, und da sieht man auch, dass Lothar auch zuverlässig ist und auch zu so einer Treue mit einem wichtigen Mitarbeiter wie Hellmann auch fest dabei ist, ne? Also der lebt das auch in seinen Reportagen vor, also Hellmann und Lothar waren schon zu meinen, ich will nicht sagen Jugendzeiten, aber jüngeren Zeiten mit mir auch in einem Team drin. Und die sind es heute noch immer. Also da sind sie zwar nicht immer einer Meinung und das ist auch wichtig, aber sie treten immer als geschlossenes Team sehr gut auf.
Ja, voll.
Ich weiß ja, dass Lothar, wie gesagt, von Nobby Dickel im Stadion in Dortmund auch, er hat ihm gratuliert und gesagt, wir gratulieren heute hier Lothar Matthäus, der seinen Geburtstag feiert. Und dann haben sehr viele Dortmund-Fans, also das ganze Stadion, so wurde es mir weitergetragen, haben dann Lothar Matthäus ausgebuht, weil er natürlich für Bayern München steht. So, und da muss ich jetzt auch mal sagen, also ich finde, bei einem Spieler wie Lothar Matthäus, der ja auch wirklich Verdienste für unser Land sozusagen große Verdienste für unser Land hat, Weltmeister geworden, 90 und einfach eben, wie, ihr habt es ja alles wunderbar erklärt, finde ich dann auch, dass auch ein paar Dortmund-Fans vielleicht einfach mal fünfe gerade sein. Ja, das hat dann auch was mit, und das finde ich dann ein bisschen schade, wenn man dann trotzdem, weiß ich, ich meine, der hat jetzt, also ich meine, wenn einer sich mit Uli Hoeneß oft genug in der Wolle hatte, dann ist es ja Lothar Matthäus. Also da könnte man sagen, das ist einer, der Bayern sogar kritisch gegenübersteht und dann wird er ausgebuht da irgendwie vom Stadion, das finde ich irgendwie nicht gut. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mir dann auch von den Dortmund-Fans mal ein bisschen mehr Respekt. Kalli hat es gerade gesagt.
Ich hatte das gar nicht mitbekommen, ehrlicherweise. Ja. Also das bin ich sogar ganz froh, dass das kein großes Thema dann geworden ist.
Nee, aber ich habe es von zwei, dreien gehört, die halt im Stadion waren und die gesagt
mir
haben.
Mir war aufgefallen, dass Lothar kurz davor war, sich selbst zum Geburtstag zu gratulieren, weil er von allen Seiten kam, ja, hier was geschenkt und da. Ja. Und ich glaube, es gab irgendwo auch nicht so einen Satz wahrgenommen, so, ja gut, ein Lothar Matthäus. Ich dachte, jetzt fängt er wirklich an, dass ein Lothar Matthäus ganz kurz die Laudatio auf einen Lothar Matthäus hält.
Ja. Aber man muss sagen, er hat 2 Trikots bekommen. Einmal vom Hamburger Sportverein, da stand Matthäus drauf. Und von Borussia Dortmund hat er von Niko Kovac auch ein Trikot bekommen. Da stand aber nur Lothar drauf. Also da haben die Dortmunder, glaube ich, schon gut überlegt, ob das unsere Fans gut finden, wenn wir dem ein Trikot schenken, wo Matthäus draufsteht. Einem Bayern-Spieler. Ja, nehmen mal Lothar.
Aber wie gut war Merlin Polzin als HSV-Trainer und in dem Moment wirklich auch Botschafter, fand ich, als er da das Trikot übergeben hat. Und dazu haben sie ja noch so ein Fotorahmen ihm irgendwie geschenkt mit diversen Bildern. Lothar in Bezug zum HSV immer mal in irgendwelchen spannenden Zweikämpfen oder, ne, weil es gab keine Partie häufiger, meine ich, in der Bundesliga als HSV gegen Bayern. Dementsprechend gab es auch sehr viele Berührungspunkte von Lothar mit dem HSV. Und da haben sie ihm ja so eine Grafik dann noch überreicht, dazu das Trikot. Und der Merlin Polzin, der stand da wirklich mit, das ist auch wirklich ein absoluter Fußballfan und HSV-Fan durch und durch, stand da wirklich mit großen Augen und die leuchteten. Und das ist irgendwie so schön, so, ne, dass du da diesen Respekt und diesen Menschen auch so zu schätzen weißt, der da einfach Woche für Woche in die Bundesliga kommt. Als ehemaliger Weltfußballer, als derjenige, der uns zum Weltmeister auf den Platz gemacht hat, der in Italien einfach eine fast noch größere Legende ist irgendwie als bei uns. Aber weltweit, Lothar ist ja wirklich wie ein Boris Becker, wie ein Michael Schumacher, wie eine Steffi Graf. Egal, wo du, in welchem Land du bist auf der Welt, wenn Lothar Matthäus sagst, jeder kennt ihn, jeder verbindet ihn mit Deutschland und er, finde ich, ist auch echt einer, der immer eine gute Visitenkarte abgibt. Auch wenn es natürlich mal, klar, Fußballer hier und da ein paar Geschichten gab. Matze, die du ja dann in Nebensätzen auch ab und zu in deine Parodie mit einbaust. So, aber das ist auch okay. Das macht ihn dann auch wieder menschlich.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja auch die Humorebene und ich finde, dass er da aber den Switch, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren ja wunderbar geschafft hat. Ne? Also ich finde, ihn den, muss ich sagen, besten Experten im deutschen Fernsehen. Finde auch übrigens, dass das mit Julia Simic mittlerweile sehr gut funktioniert. Also die beiden mit so einem fränkischen Dialekt, beide mit dem rollenden R, gefällt mir sehr gut. Und von daher, und das andere ist ja Comedy. Und ich, das gehört ja auch ein bisschen, in meinen Job gehört das ja auch ein bisschen mit dazu. Aber wie ich schon sagte, ich finde, Lothar ist einer unserer geilsten Kicker, den wir jeweils hatten. Ich finde, es habt alles wunderbar gesagt. Toller Experte mittlerweile. Brennt, hat ganz viele Spielsituationen, ahnt er schon voraus. So, und das zeigt einfach auch sein großes Fachwissen, da muss man einfach sagen.
Ja. Die Italiener müssen jetzt übrigens noch, das hat er schon so ein bisschen vergessen, weil wir freuen uns so sehr, jetzt bei uns gibt es jetzt immer schon Bilder und hier in diesem Hotel wird die Nationalmannschaft in den USA untergebracht sein, das sind unsere Gruppengegner und sowas. Ganz Italien, ja wirklich eine der größten Fußballnationen weltweit, zittert immer noch, ob die im Sommer überhaupt bei der WM dabei sind. Ne? Das ist fast so ein bisschen untergegangen, dass die sich jetzt noch gegen Nordirland durchsetzen müssen. Erstmal ums ins Finale dann dieser Playoffs noch zu schaffen, ne? Aber vorab geht's jetzt zweimal gegen Nordirland.
Allora, per me Italia no, per me Italia ist ein grande Kacka, ein grande Problem, perché genug Spieler mache gut, viele Spieler mache nix gut, perché so, Luca Toni muss kommen zurück, in Verantwortung, aber keiner ruft mich an, ich immer nur mache andere Sachen, abseits von Fußball. Experte, so, Experte, Lothar, Experte, Luca wie Lothar, Experte. Aber Italien ist, ja, ich verstehe das aber auch, also, ja, so dieser Fußball, den die früher so gespielt haben, auch so ein bisschen dieses Dreckige und sich fallen lassen, ne, dieses Filippo Inzaghi, weißt du, so nicht zu sehen und dann sind sie aber da mit Raffinesse und Nicklichkeiten. Geht ihnen auch so ein bisschen ab. Jetzt werden viele sagen, ja, Gott sei Dank, aber auf einer Seite hat sie das auch immer
da. Ich bin dabei, der sagt Gott sei Dank. Ich habe mich wir haben uns aufgenommen.
Ja, habe ich mich auch aufgeregt, aber das hat sich clever gemacht.
Jetzt verwandelt zu dich in Luca Toni und forderst das bitte. Ich als deutscher Fußballfan habe mich da oft drüber geärgert, über die Menschen.
Ja, ich habe mich auch darüber geärgert.
Du willst sie haben, weil du nicht Luca Toni
bist. Allora, no, Mädchen. Weil ich Matze bin oder was? Matze will Mädchen. Nein, aber, ja. Nee, aber das ist so ein bisschen, die sind trotzdem, du musst ja das Italienische, sie sind fast zu prüde ein bisschen so in ihrem Auftreten, so zu bürokratisch. Und ich finde so ein kleines bisschen für sie selber, ich selber bin froh, wenn sie es nicht machen, aber vor allem nicht, wenn sie gegen uns spielen, ist ja auch so ein kleiner Angstgegner von uns. Aber grundsätzlich fehlt ihnen das so ein bisschen, die sind fast so ein bisschen harmlos, wenn die daherkommen, so.
Ja, ich habe da eine kleine Theorie, ehrlicherweise zu. Also die Italiener waren ja über Jahrzehnte die Könige der Mätzchen, sag ich mal. Ne? Hier nochmal gezupft am Trikot, ja. Da nochmal ein bisschen giftig. So dadurch, dass jetzt mittlerweile nicht mehr 6 Kameras am Spielfeld dran stehen, sondern 600 gefühlt von überall. Und der sorgt natürlich auch der Videobeweis und all das, was da mitschwingt, dafür, dass ihnen da eine Superkraft, ne, dass sie da um eine Superkraft beraubt worden sind, wie auch um die zweite, dass sie natürlich die Könige auch der Nettospielzeit waren. Ne? Also die haben ja wirklich dafür gesorgt, teilweise, wenn sie führen, dass du am Ende noch 25 Minuten nur wirkliche tatsächliche Spielzeit. Mittlerweile wird das alles nachgespielt, dann gibt's halt bei einer WM plus 14 Minuten. Also auch da hast du sie beraubt um etwas, was sehr italienisch war und was sie ganz häufig dann auch bei so widerlichen 1-0-Führungen ins Ziel getragen hat. Ne?
Ja, aber da müssen sie sich vielleicht einfach mal ein Beispiel an Marokko nehmen, ja, die es ja jetzt über den grünen Tisch geschafft haben, den Afrika-Cup zu gewinnen.
Ja, das also, gibt's gar nicht, oder?
Es geht ja doch, es geht doch.
Hey, 3 Monate später, ey, was geht denn da jetzt? Machen die jetzt noch eine ich hab's gar nicht mitgekriegt. Also haben die sich jetzt noch mal versammelt, haben die jetzt noch mal gefeiert, sind die jetzt, also das ist doch alles, das ist ja nicht absurd.
Das ist völlig absurd. Was du gerade gesagt hast, da hast du natürlich nicht Unrecht. Das ist ein sehr guter Aspekt, aber da muss sich der italienische Fußball halt dann was überlegen, wie man auch den Videoschiedsrichter täuschen kann. Also wenn einer die KI dem nächst austricksen kann, dann sind's doch die Italiener. Hallo, oder? Aua!
Wofür steht das I in KI, Matze? Das ist die Frage. Könnte es für Italien stehen?
Ja, Italien, ja, genau.
Ach man, herrlich. Ey.
Ich muss ja sagen, ich habe für das Überbringen, für das, ich dachte jetzt mal, Marokko auch da viel Verständnis auf. Was für mich stört, ist die 3 Wochen oder 4 Wochen oder 6 Wochen Zwischenzeit. Also wenn ich bei dem Spiel sehe und ich sage als Schiedsrichter, geht weiter oder nicht weiter und einer spielt da nicht mit oder verzögert da ob 20, 30 Minuten, ich kann das nicht mehr genau jetzt wiedergeben, dann sage ich da, Kinders, hier gucke ich nochmal auf die Uhr, danach ist Feierabend. Dann war es damit entschieden mit dem Abpfiff. Das alles nochmal einige Wochen später aufzuhören, das ist die Problematik. Ne? Da hätte ich schon gesagt.
Ja, ich finde ganz ehrlich, das ist doch total, da wird doch alles ad absurdum geführt, oder wie sagt man dazu? Weil ganz ehrlich, das ist weder den Marokkanern, bringt das letztlich irgendwas, also sprich den Fans. Ich kenne einige Marokkaner, die sagen, also so wollen wir das Ding eigentlich nicht gewinnen. So bei den Spielern ist es ein bisschen ähnlich. Jetzt hast du dann die im Senegal, die dann irgendwie das Ding hochgehalten haben. Jetzt sind sie alle enttäuscht. Ist ja die Frage, wer hat am Ende überhaupt was davon. Also für den Verband ist das jetzt keine Auszeichnung, muss man mal ganz klar sagen, finde ich. Also dann hätte man sagen müssen, okay, wir lassen es jetzt so und müssen uns aber irgendwie fürs nächste Mal irgendwas überlegen. Das ist so ein bisschen...
Und die Hintergründe rund um das ganze Finale und wer da was, wann, mit wem, welches Signal gegeben haben soll. Ich glaube, das würde unsere erste einzelne True-Crime-Folge füllen. Können wir uns ja irgendwann mal eine Stunde zuvor nehmen. Um da wirklich, da gibt es mittlerweile Geschichten und Reportagen rund um dieses Finale. Aber das setzt dem Ganzen natürlich jetzt...
Das ist so hier wie unsere Biathleten da oder Langläufer, die da irgendwie 12 Jahre später noch die Goldmedaille bekommen haben. Doch, weil sie doch dann irgendwie... War doch jetzt bei den Olympischen Spielen, haben sie doch 12 Jahre nach dem Gewinn, dem vermeintlichen Gewinn haben sie, nee, Silber war es, glaube ich, haben sie doch da, Silber. Oder war es Gold, egal, haben sie ihre Medaille noch umgehängt bekommen. Ich glaube, es war Gold, ne? Aber verrückt, crazy.
Wenn sowas, das kann man nicht vergleichen mit den Medaillen. Das ist zwar ein Vergleich, der korrekt ist, aber nicht mit dem Fußball. Für meine Vorstellung gibt es ganz klare Spielregeln. Ich mache es jetzt mal simpel. Werde ja Schiedsrichter sagen, guckt mal auf die Uhr. Wenn ich jetzt nicht Punkt XY am Platz sein, breche ich das Spiel ab, weil die Mannschaft X oder Y nicht pünktlich auf den Platz zurückkam. Die bestimmen das dann nicht, wann weiter gespielt wird. Also, es ist jetzt einfach abstrakt. Mir gefällt das auch da. Ja. Nicht, weil es so spät war. Da hat hier ganze voll am Platz sein. Wenn du jetzt nicht da seid, ist das Spiel verloren. Dann wird doch nicht der Falsche geehrt.
Vielleicht müssen wir froh sein auf dem Fußballplatz, wenn der VAR nur 2 oder 3 Minuten braucht zukünftig. Vielleicht sollte das auch dafür sorgen und keine 2,5 Monate, bis er entscheidet, ob das Abseits war oder faul. Also muss das alles immer relativieren. Ja.
Bevor wir jetzt beenden unseren Podcast, haben wir Zuschriften bekommen? Hat uns irgendeiner geschrieben? Ja. Weißt du da was? Hast du was gelesen, also das, Tobi?
Ich wollte uns nur gerade, weil es kam wieder der Vorwurf, dass gegessen wurde. Also diesmal war ich es oder letzte Woche war ich es definitiv nicht.
Ja, ich habe ich
Matze, du hast ein Glas Wasser. Nee, letzte Woche, zu der Folge letzte Woche kam wirklich
auch nur Wasser.
Wie könnt ihr, pass auf, der Vorwurf letzte Woche war, könnt ihr es nicht einen einzigen Podcast überschaffen, mal ohne etwas zu essen? Es ist so ekelhaft und unprofessionell, unglaublich.
Ja.
Also Es war doch nichts letzte Woche.
Habe definitiv nicht mal
Fingernägel habe ich gekauft. Doch, nichts. Doch.
Ich hatte, glaube ich, eine Melone da stehen. Ja.
Nicht dein Ernst.
Ja, ich hatte eine Melone da stehen und habe in der Tat, glaube ich, zweimal, aber auch nur in die Melone reingebissen. Aber da siehst du mal, dass wir wirklich richtige Spürhunde haben, die den ganzen Podcast, ich habe neulich einen, der sagt, ich habe es jetzt dreimal durchgehört, um rauszufinden, ob ihr wirklich dabei esst oder nicht. Also es ist jetzt mittlerweile, es kriegt jetzt eine andere Dimension. Wir müssen jetzt wirklich genau aufpassen. Die hören sogar, ob wir uns vorher die Zähne geputzt haben. Ich sag's dir.
Ich habe noch keinen Krümel gegessen. Der frühere dicke Kalli zeigt sich hier diszipliniert. Ich scheide völlig aus. Da trennen macht ihr zwei untereinander.
Na klar, Kalli. So was und was wirklich sehr, sehr positiv. Wir haben uns letzte Woche doch noch da in Richtung Skisprungschanze Gerd Rubenbauer, Kalli auf dem Schanzentisch.
Gerd Rubenbauer, meine Damen
und Herren. Da gab es auf jeden Fall einiges an positivstem Feedback. Sehr unterhaltsame Folge mit grandiosem Ende, hat Peter unter anderem geschrieben. Chapeau und bitte weiter so. Also Matze, wenn wir den Gerd Rubenbauer vielleicht jetzt noch mal kurz unser Länderspiel. Wir haben jetzt ja heute, was haben wir denn heute? Also morgen, also Donnerstag erscheint die Folge, am Freitag spielen wir in der Schweiz und am Montag gegen Ghana. Es ist für uns ja nicht so wichtig wie für die Italiener. Nichtsdestotrotz geht es um ein gutes Gefühl, weil es die letzte Länderspielpause auch ist, bevor es dann ernst wird. So, vielleicht Gerd, sag uns doch kurz, orakel uns doch kurz, wie es ausgegangen ist. Und alles Weitere machen wir nächste Woche, oder?
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin es, Gerd Rubenbauer, und wir spielen nun mit der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz. Das sollte normalerweise ein leichtes Zückerli werden für Julian Nagelsmann. Er wird versuchen, den Nagel in die Wand zu schlagen und dort die Medaille aufzuhängen, die wir uns verdienen, wenn wir die Schweizer, wenn wir die Eidgenossen in Schach halten und dann gegen Ghana spielen. Die Frage ist, wer kann uns aufhalten? Können es die Ghanesen werden? Und da hat mir früher Franz Beckenbauer immer gesagt, uns kann Ghana aufhalten. Er meinte keiner, denn er ist Bayer. Aber ich denke, wir werden gegen die Schweiz 2-1 gewinnen. Und gegen Ghana gibt es ein fulminantes 3-0 für die deutsche Mannschaft. Tor, Woltemade, er trifft wieder bei Newcastle auf der Bank. Aber in der Nationalmannschaft mein absoluter Garant. Und auch Füllkrug wird nochmal eingewechselt mit seinem Holzbein. Ich freue mich auf 2 Spiele in der deutschen Mannschaft. 2-mal Sieg, euer Gerd Rubenbauer.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.